Josua Kapitel 1 und die Verse 1 bis 9. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon, dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Amen. Der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Als ich diese Stelle überlegt habe, ist mir eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine Geschichte, das circa, ich glaube, ungefähr 400 Jahre später vorgekommen ist, je nachdem, 400, vielleicht 600 Jahre später, eine Geschichte von einem jungen Mann, ein Hirtenjunge. Dieser Hirtenjunge heißt David. Und sein Vater schickt ihn zu einem Schlachtfeld, wo seine Brüder eigentlich die Feinde Israels bekämpfen sollen. Und als dieser junge Hirtenmann, also hier David, der Hirtenjunge, dort am Schlachtfeld eintrifft, merkt er die großen, die starken Krieger, die alle voller Angst sind. Die sind alle eingeschüchtert. Die haben alle totale ängstliche Zustände, Angstzustände und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und er weiß jetzt nicht, was da los ist, bis er dann einen Riesen hört, Goliath, der sich die ganze wirklich Armee Gottes sozusagen, Armee Israels einschüchtert. Warum schüchtert dieser große Riese die vielen starken Männer Israels ein? Die schauen ihm an. Der ist ein Riese. Der ist groß. Der trägt so schwere Panzer und sein Schwert und sein Speer sind so riesig und so groß, dass kein normaler Mensch kann das Ding überhaupt nutzen. Aber da steht er mit seiner riesigen Größe und brüllt und sagt, schickt jemanden zu mir, der mit mir kämpft. Und der Gewinner wird dann die ganze Schlacht gewinnen. Und alle haben Angst. Alle. David hört das an. Und David betrachtet die Sache. 1. Samuel 17 gibt uns diese Geschichte. 1. Samuel 17. Und es steht da im Vers 11, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten. So sie hören, wie er schimpft und wie er sich über Gott lustig macht, wie er eben Gott ignoriert und tut, als ob er nicht mächtig wäre. Die hören, was er sagt. Und statt daran zu denken, dass Gott mächtig ist, dass Gott wirklich auf ihrer Seite ist, der wahre Gott, der Josua in das Land hineingebracht hat, statt daran zu denken, steht da, entsetzten sich und fürchteten sich sehr. Und dann kommt ein kleiner, junger Hirte, David, und sagt, wieso habt ihr so viel Angst? Ich kämpfe gegen den Riesen. Ich mache das. Ich nicht, sondern Gott mit mir. Sagt, Gott hat mir geholfen, als der Löwe mir eben die Schafe entnehmen wollte. Oder ein Bär. Gott hat mir den Sieg gegeben. Ich kann gegen diesen Riesen kämpfen, weil Gott auf unserer Seite ist. Und dann geht der kleine Junge David mit seinen Schlinge und seinem Stab und er geht hin und will diesen großen Philister, diesen Riesen bekämpfen. Und im Vers 45 von 1. Samuel 17 steht, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Warum war David so mutig? Weil er Gott kennt. Und er will, dass alle anderen Menschen auch wissen, es gibt einen wahren, echten Gott. Vers 47, und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Der kleine Hirtenjunge hat den riesengroßen Goliath eigentlich problemlos besiegt. Und dann das ganze Heer. Wir sehen hier eine Geschichte. David konnte das sagen. David war davon überzeugt. Warum? David wusste, was in der Vergangenheit schon vorgekommen ist. Wie Gott für Israel gekämpft hat. Wie Gott auch Josua sagte, sei stark und mutig. Das gehört euch. Ich gebe es euch. Nur folge mein Wort. Wir haben auch in unser Leben viele Riesen, viele Herausforderungen, viele Dinge, die wir nicht verstehen, viele Dinge, die für uns so vorkommen als unüberwindbare Hürden. Die Frage, die der Herr uns stellt, ist, bist du bereit, auf mich zu vertrauen? Bist du bereit, mit mir diese Hürden anzugehen, wie Jesus sagte, mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, und ich werde deine Seele Ruhe geben. Ein Joch ist eine Verbindung, zusammengejocht, mit ihm gemeinsam die Sachen angehen. Du und ich erleben jeden Tag schwere persönliche Entscheidungen. Josua ist für uns ein besonderes, hilfreiches Buch, weil es uns bildlich darstellt, was für einen geistlichen Kampf wir haben, um in die Ruhe des Herrn einzuziehen als Christen. Die Heiligung, die Gott in uns bewirken will, ist eine Art geistlicher Kampf. Wir haben gelesen in Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Aber man musste dorthin gehen. Man musste diese Orte auch betreten. Man musste Schritt für Schritt vorangehen. Gott will auch in deinem Leben und in meinem Leben sehr viel verändern. Wenn du Jesus Christus als dein Herr kennst, und wir sagen hier in der Gemeinde, wie überall in Gemeinden, wo das Evangelium verkündigt wird, ein Christ ist nicht jemand, der sich taufen lässt oder in einer christlichen Familie aufgewachsen oder geboren ist. Ein Christ ist jemand, der persönlich Jesus Christus als Herr und Heiland im Glauben und Buße angenommen hat. Das ist eine neue Geburt. Das ist eine persönliche Entscheidung. Das ist nicht etwas, das einfach von sich alleine geht, sondern eine Umkehr. Und wenn du Jesus kennst und zum Umkehr gebracht wurdest durch das Wort, dann weißt du auch, dass Gott in deinem Leben etwas bewirken möchte. Er möchte dich nicht nur erretten, er möchte dein ganzes Leben umgestalten. Aus dem Finsternis zum Licht hinein. Und das ist ein Schritt für Schritt, Tag für Tag, abenteuerliche Sache, wofür du und ich viel Mut brauchen. Schwere persönliche Entscheidungen kommen manchmal vor in dieser Heiligungsprozess. Wir stellen uns die Frage, wie wird meine Familie darauf reagieren? Wie werden meine Freunde darauf reagieren? Wenn ich nicht alles so mitmache, wie ich früher mitgemacht habe, wenn mein Leben tatsächlich auf Jesus ausgerichtet wird und ich ihm wirklich treu nachfolge, was für Auswirkungen könnte das haben? Werden Leute mich verwerfen? Wie soll ich von Jesus erzählen? Vielleicht habe ich Angst davor, Menschen von Jesus zu erzählen. Oder vielleicht sagt Gott in seinem Wort oder durch sein Wirken in mein Leben, dass er mir einen Weg vorbereitet hat, dass ich diesen Weg gehen darf und soll. Aber ich habe Angst, weil es mit Risiko verbunden ist. Und wir wissen, wenn Gott nicht eingreift, wenn Gott nicht Gnade gibt, wenn Gott mir nicht treu beisteht, werde ich katastrophal versagen. Wird das gar nicht funktionieren. Sogar so etwas wie eine Familie gründen, heiraten. Schau mal die Welt an, wie viele Ehen enden in einer Scheidung. Soll ich das überhaupt eingehen? Natürlich. Warum? Gott hat das geschaffen. Ist das ein Risiko? Menschlich betrachtet ein Risiko. Mit Gott ein Segen, weil er treu ist. Vielleicht Kindererziehung. Oh Herr, wie gehe ich damit um? Und du schaust die ganze, überall die ganze Gefahren, die es vorhanden gibt, wie unsere Kinder in dieser Welt hineingesogen werden können. Rein wirklich wie ein Staubsauger, der saugt und saugt und es versucht, gegen unsere Kinder zu kämpfen und sagen, schau, komm mit, alle machen das. Das ist ja so cool, so ich sage das nie richtig aus, aber im Wienerisch Leiwand oder wie sagt man das genau? Aber weißt du, mach mit dieser Sünde. Und wir schauen das an und wir haben Angst, was wird mit meinen Kindern passieren? Ah, oh, Herr, Hilfe! Aber wisst ihr was? Gott ist treu. Sei stark und mutig. Dann gibt es natürlich auch Entscheidungen und Sachen, die wir als Gemeinde, die wir gemeinsam als Leib treffen müssen. Wir schauen dieses Jahr eine riesige Hürde an mit unseren Gemeinderäumlichkeiten und denken, Herr, wie wirst du diese Herausforderung lösen? Wir brauchen einfach mehr Platz. Aber Herr, wir leben in Wien. Die meisten großen Stellen kosten Tausende von Euro. Aber weißt du was? Ich habe heute noch keine Ahnung, wie Gott das lösen wird. Ich weiß nur, dass er uns Schritt für Schritt führen wird. Weil das Wichtigste ist nicht ein Raum. Es ist nicht die Größe eines Zimmers. Das Wichtigste ist, dass wir in Vertrauen wachsen und lernen und stärker werden. Und ich glaube, der Herr wird auch diese Sache so oder so verwenden, damit wir mehr und mehr auf ihn schauen. Genauso wie ich glaube, diese Corona-Situation vom Herrn verwendet wird, um unsere Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Wo finde ich meine richtige Stärke, meine richtige Freude? Natürlich, ich glaube, wir alle wissen, es ist nicht im Einkaufen. Und das haben wir jetzt schon seit langem nicht mehr machen können. Aber ich glaube, wir alle wissen jetzt mehr, okay, wenn ich sogar eine Hose brauche und kann die gar nicht mal kaufen, das ist jetzt kein Luxuseinkauf, aber ich muss schon eine Hose tragen. Und wenn ich keine Hose habe und ich kann das nicht einkaufen, okay, dann mache ich mit dem, was ich habe, einfach muss passen und ich mache weiter. Darauf basiert meine Freude und meine Stärke nicht, dass das Leben und die Welt immer so weitergeht und immer so weiter funktioniert, wie es eigentlich war und das, was mir gefallen hat. Es gibt auch Widerstand für eine Gemeinde, nicht nur solche praktische Fragen wie, wo sollen wir uns treffen? Es gibt auch Widerstand, das von außen und auch von innen vorkommen kann, das nicht leicht ist, das eine wirklich innerliche Angst hervorrufen kann. Herr, wenn wir hier treu sind, wenn wir hier dein Wort wirklich treu folgen, was wird daraus passieren? Entsteht vielleicht Verfolgung? Oder wird irgendjemand versuchen, uns zu schaden und Dinge zu verbreiten, die nicht stimmen? Werden Menschen gegen uns sprechen, weil wir zu deinem Wort stehen? Weil wir zu deinem Charakter halten? Wirklich herausfordernde Zeiten können in unserem Leben vorkommen. Und es kann natürlich auch sein, dass du in einer Situation bist, wo Gott in deinem Leben wirkt und sagt, du, ich habe noch mehr, das ich in deinem durch dich machen möchte. Ich habe einen Dienst für dich. Und du glaubst, das ist nicht möglich. Du hast vielleicht Angst. Ich habe Angst, sowas zu tun, Herr, weil ich erkenne, was für einen Dienst das ist, was für eine Verantwortung das ist. Diese Art Angst ist nicht sündig. Aber was werden wir dann tun, wenn Gott sagt, hey du, steig aus deinem Kuschelecke heraus und stell dich dem Feind und vertraue auf mich. Sei bereit, für mich zu handeln und treu zu dienen. Wie reagieren wir darauf? In der Fall von Josua, er war treu, preis dem Herrn, aber wie Gott mit ihm begonnen hat, war nicht, hey, okay, mach das einfach, tschüss. Okay, jetzt mach du das. 7-mal mindestens, und es ist ein bisschen schwierig, weil manchmal werden diese zwei Worte einfach erwähnt, dass es sein soll, aber mindestens 7-mal kommt es vor, dass Gott entweder durch Mose, in 5. Mose, als Mose mit Josua spricht, oder Gott direkt selbst mit Josua spricht, sagt er, sei stark und mutig. Warum sagt er das? Weil wir ein Problem haben. Wir haben hier in Josua gelesen, eben in Vers 7, weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst. Gottes Weg und Plan ist gerade. Es ist ein schmaler Weg, es ist nicht breit, es ist schmal, aber es ist sehr schön und gerade, sehr klar. Sein Wort sagt uns das. Das Problem, das wir haben, ist natürlich, dass wir entweder nach links abweichen durch Schwächen oder nach rechts abweichen durch Ängste. Irgendwas kommt vor, da steht ein Riese da, da steht ein Goliath da und wir fangen an, damit zu kämpfen. Wir denken, das ist unüberwindbar und wir haben Angst. Und da, wie auch im Vers 9 steht, wo der Herr Josua anspricht und sagt, dass du stark und mutig sein sollst, sei unerschrocken, du bist wieder mutig, aber dann steht auch, sei nicht verzagt. Das Wort verzagt ist nicht ein Wort, das wir heute so oft verwenden, aber das Wort, das man heute so oft hört, ist, sei nicht entmutigt oder sei nicht deprimiert, sei nicht in deinem Herzen traurig und verzagt. Sei stark, sei mutig, nicht entmutigt. Geh nicht zur Rechten oder zum Linken, für euch ist das rechts und links. Also geh geradeaus, vertraue und mach weiter. Wo sagt der Herr das? Wir haben hier das erste Mal in 5. Mose 31, Vers 6. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, das sind nur ein paar Blätter nach hinten, also nach vorne eigentlich zum 1. Mose. 5. Mose 31 und Vers 6. Sei stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihren grauen. Denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Und dann Vers 7. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig. 5. Mose 31, Vers 23. Und er befahl Josua, dem Sohn Nuns, und sprach, sei stark und mutig, denn du sollst die Kinder Israel in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und ich will mit dir sein. Dann in Josua, wo Gott direkt mit Josua spricht. Wir haben gelesen, Mose ist tot und Gott spricht direkt mit Josua. In Vers 6 steht, sei stark und mutig. Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Vers 7, sei du nur stark und sehr mutig. Vers 9 in Josua 1, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Dann haben wir auch in Vers 18 am Ende, wo gesprochen wird, und wer sich deinen Mund widersetzt und deinen Worten nicht gehorcht in allem, was du ihm gebietest, der soll getötet werden. Okay, Hinrichtung für die, die nicht Josua folgen. Und dann sagt er, sei du nur stark und mutig. Sei stark und mutig. Und dann in Josua 10, Vers 25 sehen wir, dass Josua das Volk dazu aufruft, stark und mutig zu sein. Vers 25, da sprach Josua zu ihnen, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, seid stark und mutig. Denn so wird der Herr, an allen euren Feinden handeln, gegen die ihr kämpft. Was ist die Botschaft, die Gott an Josua gibt, als er diese Verantwortung übernehmen soll? Als Gott ihn dazu berufen hat, das Volk nicht nur zu dienen, sondern jetzt das Volk zu leiten. Die Botschaft ist, Josua, sei stark und mutig, vertraue. Diese Stelle ist für uns vor allem besonders ermutigend, weil diese Stelle, die Vers 5, wird auch in Hebräerbrief zitiert. Wir haben hier in Vers 5 diese Aussage, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und Hebräer Kapitel 13 zitiert diese Stelle. Hebräerbrief Kapitel 13 und Vers 5. Da gibt uns der Autor von Hebräerbrief verschiedene Ermahnungen, Ermutigungen. Und eines ist Vers 5, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist ein Zitat aus Josua 1, Vers 8. Und dann schau, was im Vers 8 in Hebräer 11, 13, Vers 11 steht. Entschuldigung, Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute, auch in Ewigkeit. Und was haben wir letzte Woche gelernt? Josua ist ein Sinnbild für Jesus. Josua führt das Volk ins verheißene Land hinein. Wer führt uns im verheißenen Land Gottes hinein, geistlich betrachtet, zu einer geistlichen Ruhe? Jesus. Jesus hat sich nicht verändert. Die Treue Gottes hat sich nicht verändert. Wir können frei sein von Geldliebe und Materialismus und alles, was diese Welt als so wichtig darstellt, wenn wir unser Blick auf Jesus richten und bereit sind, so zu denken, wie das Wort uns vorschreibt, wie das Wort uns sagt. Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Psalm 1, wir sollen eben im Wort, eben unsere Lust am Wort haben und darin nachdenken, Tag und Nacht. Das Wort ist unser Wegweiser, es zeigt uns den Weg voran. So, diese Dinge zeigen uns, dass Gott von Josua erwartet hat, dass er mutig sein soll. Ich habe die Stellen jetzt hier nicht alle aufgestellt, Entschuldigung. Aber du siehst hier, dass Gott im Leben von Josua gewirkt hat und jetzt sagt, sei stark und mutig. Wir wollen heute drei Handlungen Gottes betrachten. Drei Handlungen. Wir wollen sehen, dass Schwäche und Angst versuchen uns dazu, die Verheißungen Gottes anzuzweifeln oder zu relativieren. Okay, wir zweifeln Verheißung Gottes an oder relativieren sie. Das ist falsch. Schau auf Gott, wenn du in Situationen bist, wo du merkst, dass du schwach bist oder dass du Angst hast. Weiche nicht vom Weg ab und tu nicht, was die Israeliten immer wieder gemacht haben. Meckern und granteln. Das ist auch wienerisch, oder? Granteln. Also habe ich das so halbwegs richtig ausgesprochen? Wer hier hat mal das gemacht? Okay. Und wenn du deine Hand nicht gehoben hast, nicht aufgezeigt hast, dann reden wir nachher. Und dazu sind wir versucht, oder? Wir meckern und granteln und sagen, Corona, jetzt wieder eine Verlängerung und was wird jetzt sein? Als nächstes werden sie unser Wasserhahn abdrehen. Was wird nicht, weil da ist zu viel Corona. Keine Ahnung. Aber weißt du, das Leben hat so viele Herausforderungen. Und wenn wir in diese Zeiten hineinkommen, das zeigt, was in unserem Herzen ist. Wohin schaue ich, um stark und mutig zu sein? Um durch diese Krisen stark zu sein? Wenn ich die Entscheidungen der Welt, der Regierung oder die Zustände des Lebens betrachte als meine Quelle der Zufriedenheit, dann werde ich nicht zufrieden sein. Wenn ich aber auf Jesus schaue und daran denke, das Schlimmste, was ich jemals erleben werde, ist das, was ich hier jetzt erlebe, was auf mich wartet, ist Herrlichkeit. Ist eine Ewigkeit mit dem Herrn. Dann sage ich, Herr, hilf mir, in dieser Zeit deine Freude zu sein, zu zeigen, deine Gnade in meinem Leben zu haben. Kurz, unser Fazit heute: Gott hat eine Aufgabe für dich, die Stärke und Mut verlangt. Nicht nur Josua. Und nein, du wirst jetzt keine große Volksgruppe, keine Millionen von Menschen in einem Land hineinführen. Also das steht nicht jetzt vor für euch und auch nicht für mich. Aber wir haben ein größeres und wichtigeres Land, wofür der Herr uns verwenden will, dass wir Menschen dort hineinführen. Und dieses Land ist eben das Königreich Gottes, dass der Herr uns verwendet, um Menschen zu Jesus hinzuführen, damit sie ewiges Leben haben, damit sie ein neues Herz haben, die neue Geburt erleben durch Glauben an Jesus Christus. Diese Aufgabe haben wir alle, die Jesus kennen, alle, die Jesus in ihrem Herzen aufgenommen haben im Glauben, dürfen seine Zeugen sein, dürfen sein von ihm erzählen und andere Menschen zu ihm führen. Mut und Stärke entstehen aus dem persönlichen Vertrauen und die Verheißungen Gottes. Mut und Stärke entstehen daraus, dass wir ihn persönlich vertrauen und dass wir seine Verheißungen für uns persönlich wahrnehmen. Gott hat eine Aufgabe für dich. So, wir betrachten jetzt folgende Sachen heute. Unsere drei Gedanken, dass wir sehen, sind: erstens, lass dich nicht entmutigen im Dienst. Und dann zweitens, erkenne die Absicht Gottes, dich für sein Reich einzusetzen. Und dann drittens, verstehe, dir mangelt gar nichts, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und wenn du merkst, wer hinter dir steht und dass dir gar nichts mangelt, um diese Aufgabe zu erfüllen und dass der Weg gerade vorangeht und dass du einfach aufgerufen bist, weiche nicht zur Rechten oder zur Linken ab, sondern folge mir treu nach, dann hast du dann gleich den Fundament, um stark und mutig zu sein. Gott lässt dich nicht im Stich und er lässt keiner von uns im Stich an diesem Glaubensweg, den er für uns hat. So, lass uns da reintauchen heute. Das sind nicht komplizierte Sachen, das sind einfach ganz praktische Lebensprinzipien und Wahrheiten, die für Josua gelten, und auch für uns. Erstens, Gott verbietet Mose, das Land zu betreten. Du sagst, hä? Warum ist das für mich eine Hilfe? Die Handlungen Gottes im Leben von Josua zeigen uns, dass er Josua alles gegeben hat, damit er stark und mutig sein konnte. Warum ist es so wichtig, dass Mose nicht hineingegangen ist? Wir wissen natürlich aus der Geschichte, dass Mose eben fehlbar war, ein normaler Mensch. Der durfte nicht ins Land hinein, weil er eben gesündigt hat. Im 40. Jahr der Wüstenwanderung, ganz am Ende, gab es eine Situation, wo wieder das Volk kein Wasser hatte. Und was hat das Volk getan? Wieder dieses wienerische Wort, granteln, also meckern. Und wieder haben die gesagt, es wäre besser gewesen, in Ägypten zu bleiben und dort zu sterben. Und dieses Mal hatte Mose einfach genug davon. Und Gott sagte zu Mose, sprich jetzt zu diesem Felsen und dann kommt Wasser heraus. Und statt Gottes Wort zu folgen, statt Gott zu gehorchen, geht Mose hin und schreit das Volk an und sagt, muss ich euch jetzt noch einmal Wasser geben, als ob es eine persönliche Sache wäre. Er hat das alles persönlich aufgenommen. Die sind gegen mich. Darum ging es nicht um Mose. Es geht nie um uns persönlich. Es geht um Jesus, es geht um Gott. Und statt einfach zu sprechen, was ein Bild der Gnade und der wirklich Barmherzigkeit und Sanftmut gewesen wäre. Und einfach diese Fürsorge Gottes. In Zorn nimmt Mose seinen Stab und verwendet seinen Stab, um diesen Felsen wirklich zu darauf zu stoßen. Entschuldigung. Das erste Mal ist nichts passiert. Und was hat er getan? Hat er dann gedacht, oh, genau, er sagte, sprich. Nein. Dann ein zweites Mal, warum macht das nichts? Boom. Und dann gibt Gott Wasser. Aber das war ungehorsam. Und Gott sagt, du hast mich nicht vor dem Volk geheiligt. Du hast nicht gezeigt, dass ich anders bin als diesem Volk, dieses Volk. Die sind zornig, die sind ungeduldig und du bist darauf mit Zorn und Ungeduld losgegangen, so wie sie. Und Mose, jetzt darfst du ins Land nicht hinein. Eine tragische, traurige Sache, sogar etwas, wo der Mose später Gott gebeten hat, bitte Herr, vergib mir, verzeih mir. Und Gott sagt, nein, du gehst nicht hinein. Und dann steht sogar in 5. Mose 3, Vers 21 bis 27, wo Mose spricht von dieses Ereignis und auch von was kommen wird. Gott sagte zu Mose, sag mir kein Wort mehr in dieser Sache. Die Antwort Mose ist nein, du gehst nicht hinein. So, Mose zeigt auch hier, dass er fehlbar ist und dass er sogar unter Gottes Gericht steht. Mose ist aber ein vorbildlicher Mensch. In 4. Mose 11, Vers 28, da gab es Menschen im Lager Israels, die geweissagt haben durch die Kraft des Geistes. Und Josua hat das gesehen und hat Angst gehabt, vielleicht würde das Mose schwächen, wenn noch andere Leute diese geistliche Gabe haben. Und Josua sagt zu Mose, befehl dir, dass sie aufhören. Er will seinen Mentor, seinen Lehrer, den er dient, schützen. Er hat Hochachtung für Mose. Mose sagt, nein, ich würde mich wünschen, dass alle Menschen das tun. Ich habe da keine Sorgen. Aber jetzt darf er ins Land nicht hinein. Und jetzt muss Josua alleine das Volk führen. Mose ist nicht mehr da. Die volle Verantwortung liegt auf ihm. Diese Sache ist für uns schon wichtig. Wir haben ein Bild hier. Es gibt einen Grund, warum Gott sagte zu Mose, nein, du darfst nicht rein. Für diese Sache gibt es keine Vergebung. Mose ist ein Sinnbild für das Gesetz. Er hat das Gesetz gegeben. Das Gesetz kann uns nicht im verheißene Land hineinführen. Das Gesetz kann uns nur zeigen, dass wir verdammt sind, dass wir es nicht schaffen. Josua aber ist ein Sinnbild für Gnade durch Jesus. Dass Jesus derjenige ist, der uns ins verheißene Land bringen kann. Und Gott sagte auch deswegen, nein Mose, keine Vergebung, du bleibst hier, aber Josua bringt dich ins Land hinein. Das Gesetz befreit uns nicht von unseren sündhaften Begierden, aber Jesus kann uns von allem befreien, das sündig ist. Josua hat das ganze Land, hat wirklich das getan, was Gott ihm befohlen hat. Warum? Weil er diesen Auftrag von Gott bekommen hat und stark und mutig diesen Auftrag auch durchgeführt hat. Wir werden später lernen, Josua ist anders als Jesus, er hat es nicht ohne Fehler gemacht, aber immerhin blieb er treu und hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Wenn wir diesen erste Punkt betrachten, Entschuldigung, dann merken wir auch, Menschen können uns oft von Jesus ablenken. Die können uns Angst einjagen oder sie können uns entmutigen. Herr, wenn Mose das nicht schafft, wie soll ich? Herr, wenn der ist ein Pastor und der ist in Sünde gefallen, wenn er nicht stark bleibt, wie soll ich? Aber das ist ein falsches Blick. Schau nicht auf Menschen. Schau auf Jesus. Es gibt keine menschlichen Gurus. Es soll nur einer sein, der unsere totale, absolute, innerliche Hingabe hat, den wir in allem vertrauen. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und alles andere prüfen wir anhand seines Wortes und nicht anhand irgendeines Menschen. Wenn ich etwas predige, prüfe, was ich sage. Ich bin nicht irgendein unfehlbarer Mensch. Da musst du dich aber mit dem Wort auseinandersetzen, oder? Und das ist deine Verantwortung und meine. Wir haben keine Gurus. Wir haben keine großen Helden, keinen großen Leiter. Wenn wir das tun und sagen, der Mensch, der macht alles richtig, alles, was er sagt, ist Gold, da haben wir gleich den ersten Fehler gemacht. Das wird uns auf einen falschen Weg. Und wenn der dann stürzt, wenn der dann einen Fehler macht, wenn der in Sünde gefallen ist, was machst du dann? Wenn deine Grundlage diese eine Person war oder diese Organisation oder irgendwas in der Richtung? Ein Pastor, den ich sehr schätze, hat mir einmal gesagt, Stan, sei Gottes Mann. Sei nicht ein Mann, der irgendeine Organisation oder irgendeine Bewegung dient. Diene Gott. Und wenn die Bewegung und wenn die Organisation, wenn diese biblisch ist und Christuszentriert ist, dann mach mit, aber nicht wegen der Organisation, sondern wegen Jesus. Und diesen Rat ist richtig. Es dreht sich um Jesus und sonst nichts. Johannes 1, Vers 17 sagt uns, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Suchen wir Gnade und Wahrheit? Oder sind wir beim Gesetz stehen geblieben? Gesetzlichkeit, diese Idee, dass ich durch das Einhalten von Regeln vor Gott irgendwelche Vorteile erwerben kann, ist tödlich. Lies Galaterbrief. Geistgeleitet heißt, ich möchte Jesus dienen und ich möchte nicht nur das Gesetz erfüllen. Ich möchte das, was hinter dem Gesetz steht, erfüllen. Ich möchte das Gesetz der Liebe erfüllen. Und wenn das Gesetz sagt, du darfst nicht eben Mord begehen, dann sage ich nicht nur, okay, dann höre ich auf, darüber nachzudenken, wie ich den jetzt umbringen kann. Das ist nicht genug. Jesus sagte, du sollst deinen Nächsten lieben, auch wenn er dein Feind ist. Das ist das, was der Geist Gottes in uns bewirkt. Er macht mehr als das Minimalste. Das ist Gnade. Wir haben hier auch eine praktische Anwendung, und zwar, dass wir müssen sehr aufpassen in unserer Generation. Josua hat eine neue Aufgabe. Er ist jetzt der neue Leiter. Und er ist nicht so wie Mose. Mose sprach direkt mit Gott. Stell dir vor, wenn Josua jetzt ständig gedacht hätte, Mann, ich bin so schwach, ich bin nicht gut, warum? Ich kann nicht direkt mit Gott sprechen, wie Mose das gemacht hat. Und sich ständig mit der früheren Generation vergleichen würde, dann wäre er auch nicht imstande gewesen, das zu tun, was Gott für ihn hatte. Und es gibt heute eine interessante Sache, die ich sehr, sehr oft erlebt habe, wo die ältere Generation die jüngere Generation eben richtet oder über sie schlecht spricht, weil sie machen das anders. Und dann reden sie über die gute alte Zeiten. Nur das Problem ist, die gute alte Zeiten sind nicht die heutige Zeiten. Und die Frage ist nicht, machen wir seit der Zeit Petrus und Johannes und die Jünger Jesu, machen wir heute 1:1 alles gleich, wie sie damals gemacht haben? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, folgen wir die Wahrheit, die sie verkündigt haben, in unsere Zeit, in unsere Generation. Es wird Unterschiede geben, nur die Inhalt, unser Herz darf nicht unterschiedlich sein. Und wenn wir messen, damals haben wir so und so gemacht, ja, damals gab es auch kein Internet. Damals gab es viele Sachen nicht. Heute gibt es das und das und da müssen wir darauf reagieren. Da müssen wir geistgeleitet flexibel sein. Und wenn wir dann Traditionen, so haben wir es noch nie gemacht, wenn Tradition wichtiger wird, als in Liebe den Geist zu folgen, Herr, wie können wir unsere Generation erreichen? Dann werden wir nichts tun für den Herrn. Tradition führt uns zu pharisäischem Denken und Gesetzlichkeit und nicht dorthin, wo der Herr uns haben möchte. So lass uns demütig sein, lass uns aufpassen, lass uns stark und mutig sein und die Generation, die vor uns war, das, was sie richtig und biblisch gemacht haben, davon lernen, da, wo sie versagt haben, da, wo sie nicht biblisch gehandelt haben, das dann natürlich beim Herrn lassen, nicht kritisieren, sondern erkennen, wir sind alle Sünder und in Gnade vorangehen. So, sehr, sehr wichtig, dass wir in Gnade bleiben. Als nächstes, Gott erwählt Josua dazu, die Arbeit, die Mose begonnen hat, abzuschließen. Wir haben eigentlich kein Bruch zwischen 5. Mose und Josua. Wir haben eine Fortsetzung. Wir haben hier dann, Josua tut das, wozu Mose das Volk vorbereitet hat. Und er muss das jetzt zur Veränderung bringen. Und Josua war ein Mann, laut 4. Mose 27, Vers 18, ein Mann, in dem der Geist ist. Und in 5. Mose 34, Vers 9 steht, er hatte diesen Geist der Weisheit. Josua war ein Mann, der auch mit Mose einen Anteil hatte am Heiligen Geist. Damals waren es nicht alle Menschen, es ist nicht wie heute, wo alle, die im Glauben sind, den Geist Gottes im Herzen haben. Und Römer 8 sagt uns eigentlich, dass das so eine Art Definition ist eines Christen, jemanden, der den Geist Gottes inwohnend hat. Und wenn du den Zuspruch des Geistes hast, dass du dem Herrn Jesus gehörst, dann weißt du, dass du ein Christ bist. Taufe macht dich nicht zum Christ. Gemeindebeitritt, Spenden, all diese Dinge macht niemanden zu einem Christen, sondern eine innerliche Überzeugung. Ich glaube an Jesus und er überzeugt uns mit unserem Geist, dass wir ihm auch gehören. Aufgrund der vollkommenen Arbeit Jesu am Kreuz, woran wir glauben. So, da ist wieder die Frage, kennst du Jesus? In jeder Predigt möchte ich das betonen. Diese Dinge gelten für Menschen, die Jesus persönlich kennen. Kennst du ihn? In Josua war der Geist. Er war ein Mann, der mit dem Herrn gegangen ist, der treu war. Aber trotzdem gab es große Unterschiede zwischen Mose und Josua. Wie gesagt, Mose sprach direkt mit Gott. Bei Josua hat Gott ihm gesagt, dass er eine Partnerschaft mit dem hohen Priester Eleazar haben würde. 4. Mose 27, Vers 18 bis 21 steht, dass Josua in gewisse Fragen dann eben eigentlich den hohen Priester fragen sollte und mit diesen Urim und Thurim würde er dann Gott befragen. So eine Partnerschaft. Und so ist es natürlich lange geblieben. Mose war was Besonderes. Vielleicht stehst du da auch und sagst, aber andere Leute sind was Besonderes. Ich bin ganz durchschnittlich. Und? Erstens, bist du dir sicher, dass du so durchschnittlich bist, wenn Gott dir irgendeine Gabe gegeben hat? Wie weißt du, dass du durchschnittlich bist, wenn Gott in deinem Herzen wirkt und dich verwendet? Aber selbst wenn, woher kommt die Kraft? Von uns, weil wir so cool und toll sind? Nein. Ich meine, es ist erstaunlich, was Gott verwenden kann. Die Geschichte von Balaams Esel ist eine Geschichte, die ich immer wieder denke, wow, ich liebe die Geschichte. Das ist ein Wunder da. Der Esel spricht. Das ist ein Wunder. Okay, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ein Esel in der Geschichte der Welt gesprochen hat. Und der Esel spricht. Wenn Gott durch einen Esel sprechen kann, kann er durch dich sprechen? Ich sage jetzt nicht, dass du ein Esel bist, okay? Ich bin vielleicht ein Esel, aber weißt du, Gott kann uns verwenden, wenn wir einfach bereit sind, stark und mutig und im Vertrauen den Weg, den er uns zeigt, zu gehen. Was für ein Mensch war Josua? Es gibt dieses Gesetz der ersten Erwähnung. Im Alten Testament, das erste Mal, dass jemand erwähnt wird, lernt man eigentlich etwas über diese Person. Das erste Mal, dass Josua erwähnt wurde, obwohl er eigentlich die ganze Zeit dabei war. Wie wir gesagt haben, er war circa 40 Jahre alt, als die Ägypten verlassen haben. Hat alles miterlebt. Er war die ganze 40 Jahre in der Wüste zusammen mit Israel dabei. Er war circa 80 Jahre alt, als sie dann das Land eingenommen haben. Das erste Mal, dass Josua erwähnt wird, ist 2. Mose 17 und Vers 9. Und in diesem Zusammenhang wird Josua als ein Leiter, ein Führer des Heeres Israels. Im Kampf leitet er auserwählte Männer gegen Amalek. Er ist ein Soldat, ein Krieger. Das war seine Stärke. Es gibt keine Stelle, wo Mose als Soldat kämpft. Was ist jetzt gerade notwendig, um Kanaan einzunehmen? Einen Heeresführer. Wer war dazu vorbereitet? Josua. Josua war mit seinen Stärken für seine Zeit genau der richtige Mann. Und Gott hat das alles vorbereitet. 80 Jahre lang war er der Diener Mose, aber jetzt ist Mose weg. Jetzt ist die ganze Verantwortung auf Josua. Er soll aus seiner Stärken leiten. Der Herr bereitet uns vor für seinen Plan für unser Leben. Gottes Plan für uns ist immer im Einklang mit seinem Wort, aber oft ist es nicht im Einklang mit den Ereignissen oder Erlebnissen unserer Vorgänger, wie wir schon gesagt haben. Nur weil in der Vergangenheit der diese Gaben hatte oder der diese Möglichkeiten hatte, heißt nicht, dass wir das brauchen oder dass Gott uns nicht verwenden kann. Gott ist treu. Als wir vor jetzt bald, genau 20 Jahre nach Österreich gekommen sind, haben wir oft Geschwister kennengelernt und dann, als der Herr uns auch klar gemacht hat, nach circa 4 Jahren hier in Österreich, dass wir dann eine weitere Gemeinde gründen sollen. Wir haben begonnen mit der Manuel Bibelgemeinde. Wirklich sehr hilfreiche Zeiten. Da bin ich so dankbar für diese ersten Jahre dort. Und als der Herr dann in uns gewirkt hat durch verschiedene Sachen und gezeigt hat, dass wir eine neue Gemeinde gründen sollten, hatte ich Angst. Und dann als zweites habe ich von allen verschiedenen Ecken Rat und Ideen bekommen. Und etwas, das ich dann immer wieder gehört habe, war, du sollst eine österreichische Gemeinde gründen. Und so schaut eine österreichische Gemeinde aus. Und wisst ihr, was sie dann gesagt haben? Sie haben einfach ihr eigenes Erlebnis erzählt. Das ist eine österreichische Gemeinde. Das, was ich erlebt habe. Dann reden wir mit jemand anders. Das ist eine österreichische Gemeinde. Was? Nur das, was ich erlebt habe. So funktioniert es in Österreich. Ja, aber der andere sagt was anderes. Der ist auch Österreicher. Okay, aber ich habe es so erlebt. So funktioniert eine österreichische Gemeinde. Und dann kriegst du mehr und mehr. Und dann schaust du Wien an und sagst, okay, was ist Wien? Eigentlich ein rein österreichischer Staat? Schau unsere Gemeinde an. Sind wir alle hier rein Österreicher? Also ich bin in Wien zwar geboren, aber ich bin jetzt vom Staatsbürgerschaft kein Österreicher. Was ist... Ist das unser Ziel? Entschuldigung, du bist kein Österreicher. Du bist noch nicht lang genug in Österreich. Du redest mit einem komischen Akzent. Das bin ich, okay. Alle weg. Das ist nicht unser Ziel, eine österreichische Gemeinde zu gründen. Was ist unser Ziel? Was ist unser Ziel? Wozu hat der Herr uns alle berufen? Ja, wir haben einen Hintergrund. Und nein, wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Wir wollen alle willkommen heißen. Unser Ziel aber ist, eine biblische Gemeinde zu sein. Eine christuszentrierte Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde, wo alle, die in Wien wohnen, ob sie österreichischen Hintergrund haben oder irgendwo anders, hinkommen können und gemeinsam Jesus dienen können. Natürlich gibt es praktische Dinge. Wir können jetzt nicht alle gleichzeitig in Serbisch, Englisch, Deutsch, Französisch eine Predigt halten. Aber wir müssen irgendwie schauen, es dreht sich um Jesus, nicht um Nationen. Und genau das ist, was wir dann auch erlebt haben. Es ist vielleicht nicht alles, wie du das in anderen Gemeinden erlebt hast, aber pass auf, es muss nicht sein. Es gibt keine einzige richtige Art und Weise. Es gibt keinen Gottesdienstplan im Neuen Testament. Es gibt Prinzipien und das wollen wir einhalten. So, Gott erwählte Josua dazu, die Arbeit, die Mose begonnen hat, abzuschließen. Er hatte ihn verwendet mit seinen Stärken, mit seinem Hintergrund, damit er das auch machen kann. Und er will uns auch verwenden in unserer Generation, um seine Arbeit zu tun. Schau nicht zurück. Lass dich nicht von der Vergangenheit entmutigen, sondern schau nach vorne und schau auf Jesus. Und schauen wir, dass wir einfach Christus im Mittelpunkt haben. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt. Gott gibt Josua alles, was er braucht, um seine Aufgabe zu erfüllen. Wir haben das gelesen in Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Das ist, was Österreich braucht. Das Wort Gottes, verkündigt mit Kraft. Aber ein kleines Geheimnis, ist nicht nur Österreich. Das ist, was die Welt braucht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das ist, was Gott bewirkt in dieser Welt. Er will durch sein Wort die Welt verändern. Und wie soll Josua diese gewaltige Aufgabe tun? Das haben wir schon gelesen. Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Wie soll er das tun? Ein Schritt nach dem anderen. Einfach im Glauben voran. Die Riesen sind da. Ja, das haben sie damals, als die 12 Kundschafter hineingegangen sind, gemerkt. Da sind Söhne von diesem einen Gewissen, der hieß Enak, 4. Mose 13, kannst du lesen. Die sagen, da sind Riesen in diesem Land. Vielleicht ist wohl möglich, dass Goliath ein Nachkommen war von diesen Riesen, die noch übrig geblieben sind. Da waren riesige Städte. Gott hat im die ersten 5 Bücher Mose, durch Mose, 15 Mal erwähnt, dass Kanaan ein Land ist, das ein Land der Verheißung, wo Milch und Honig fließt. Ein gutes Land, ein wunderschönes Land, wo Milch und Honig fließt. Und vielleicht stellst du die Frage, was meint er mit Milch und Honig fließen? Also es gibt keine Flüsse mit Honig und auch keine Flüsse mit Milch. Wo fließt Milch und Honig? Und wir haben hier eine sehr einfache Erwähnung, dass dieses Land sehr gut ist, sogar für Landwirtschaft als auch für das Vieh, Schafe und so weiter. Du hast Teile in diesem Land, wo man wirklich Schafe und Herde gut haben kann. Und dann gibt es auch fruchtbare Landteile, wo du Landwirtschaft betreiben kannst. Honig, Bienen brauchst du für Landwirtschaft. Milch bekommst du von Vieh. Und es ist ein Land, wo du alles hast, um gut leben zu können. Ein wunderbares Land. Ein verheißenes Land. Aber es ist auch ein Land mit Konflikt, weil dieses Land, da gibt es schon Einwohner. Wir werden in der Zukunft genauer darauf eingehen, warum Gott jetzt diese Einwohner richtet. Aber das Ziel ist, geh in diesem Land hinein, ich habe es dir schon gegeben, ich werde dir helfen und es ist ein gesegnetes Land, aber es wird ein Kampf sein. Aber mein Wort ist alles, was du brauchst. Wir haben in 2. Petrus genau die gleiche Verheißung, dass wir alles haben, das wir brauchen für die Gottseligkeit, um Gott zu dienen. 2. Petrus, wenn ihr diese Stelle vielleicht nicht kennt, ist eine, man sagt, Go-To-Stelle, dass das Wort allgenügsam ist. Das Wort Gottes ist alles, was wir brauchen. Es fehlt uns nichts, um Jesus treu zu dienen. 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. Diese Stelle ist wirklich eine wichtige Stelle. Du hast alles, was du brauchst. Es ist 1:1 die Idee, dass Gott Josua gesagt hat, hier in Vers 8, wenn du das tust, wenn du wirst gelingen haben auf deinem Weg, du wirst weise handeln, wenn du das Wort folgst. Der Herr führt Josua in Konflikt hinein, aber der Herr geht mit Josua. Der Herr sagt, lass dich nicht sei nicht verzagt. Am Ende von Vers 9, 9, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben. Ich werde euch niemals verlassen. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich weiß nicht genau, welche Herausforderung du in deinem Leben hast, was gegen dich kämpft, um Jesus treu zu folgen, um in deinem Leben Heiligung mehr und mehr zu erleben, in die Ruhe des Herrn hineinzuziehen, wirklich voll und ganz auf Christus ausgerichtet zu sein, in deiner Arbeit, in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie. Aber es gibt sicherlich Riesen in deiner Situation. Es gibt sicherlich Herausforderungen. Und Josua ist für uns ein Vorbild. Sei stark und mutig im Dienst. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Lass dich nicht von fehlbaren Menschen entmutigen. Schau nicht Menschen an. Das gibt's genug. Und schaust du mich lang genug an, du wirst absolut entmutigt sein. Ich bin entmutigt, wenn ich mich selbst anschaue, sehr lange. Ich muss auf Jesus schauen und daran arbeiten, Christus ähnlicher zu werden. Schau nicht auf Menschen und erkenne deine Erwählung in Jesus Christus zum Dienst für den Herrn. Gott hat einen Plan für dich. Lebe nicht nur, um Brot zu gewinnen und zu überleben und irgendwann mal zu sterben. Das ist nicht genug. Das ist Spreu. Lebe für Gott. Erobere das Land, das Gott hat für dich. Bring Menschen im Königreich Jesu hinein. Tue etwas für den Herrn Jesus. Und die jungen Männer, die hier sind, auch die alten Männer, die hier sind, was ist das Wichtigste? Was ist die wichtigste Organisation auf Erden? Ist nicht UNO. Schon gar nicht irgendein Fußballclub, es tut mir leid. Es ist die Gemeinde. Örtliche Gemeinden. Und wer wird die nächste Generation sein? Eine Generation muss das an die nächste Generation abgeben. Und eine Gemeinde ist nur dann wirklich biblisch erfolgreich, wenn diese Gemeinde selbst in der Wachstum des Herrn und Kraft des Herrn wächst und die Gemeindearbeit an die nächste Generation weitergibt und dann auch an die nächste Generation. Bist du als junger Mann bereit, darüber nachzudenken, Herr, vielleicht willst du, dass ich eine führende Rolle sogar trage in der Gemeinde, damit die Arbeit des Herrn weitergeht. Wie wichtig ist das? Erkenne deine Erwählung in Jesus zum Dienst für den Herrn und mach dich mit deiner christlichen Ausstattung bekannt. Sei nicht ein gelegentlicher Genießer des Wortes, sei ein Student des Wortes. Sei einer, der begierig ist nach dem Wort, der in dem Wort selbst Freude und Kraft findet. Deine Ausstattung. Und wir wollen mit dieser Idee dann in Epheser 6 heute abschließen. Du hast eine Ausstattung. Epheser 6 sagt uns: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Man könnte natürlich genauso da hineinfügen: Seid stark und mutig in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist die Macht Gottes, die uns diese Stärke und Mut gibt. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wenn du weiterliest, dann wird sogar aufgelistet, welche Teile es gibt. Wie schön es ist, dass der Herr uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Amen. Sei stark und mutig.